Ich glaube nämlich im Lehrerstudium, ihr lernt nur das Einzige, was ihr lernt, ist Videorekorder bedienen.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
So, wollen wir einfach ganz normal reinstarten, Mike?
Wir starten ganz normal rein.
Mike, wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da
Hallo.
Bist.
Hallo. Na, grüß dich. Du bist auch noch da, ja?
Ich bin noch da. Ich warte einfach drauf, dass du heute zuerst was sagst. Und dann schließe ich mich einfach dir und deinen Themen an.
Aha. S-Bahn, also thematischer S-Bahn-Surfer heute.
Nee, mir ist einfach aufgefallen, dass ich, wenn ich einmal in den Redefluss komme, dass ich dann immer irgendwie nur so meine Themen durchdrücke. Und das möchte ich einfach, ab und zu möchte ich mich da mal zusammenreißen und dir den Raum geben, den du verdienst.
den Raum, den ich verdiene, wird manche sagen, ist eine Zwangsjacke. mehr wird es nicht. Also das Gegenteil von Raum. Ich habe übrigens mal eine Zwangsjacke angehabt von Peter Tettgren, da hat er sowas als Bühnenutensil. Ist eine Erfahrung.
Ja, wenigstens irgendwer umarmt dich dann, ne?
Ja,
du auch wenn du selber bist.
Hab mich Liebjacke, wird das ja auch genannt. Naja, aber macht man, glaube ich, das wird da, glaube ich, nicht mehr angewandt, sowas heute, oder? Also, weiß nicht, es geht ja nur noch mit richterlicher Anordnung.
So ich weiß nicht, also die Fixierung. Die Geschichte der Zwangsjacke wäre auf jeden Fall ein sehr interessantes Studienthema, findest du nicht?
Ich ahne Schlimmes.
Ja, vielleicht sagen wir das mal als allererstes. Ich hatte irgendwie vor anderthalb Wochen hatte ich so den Einfall, dass es doch ganz lustig wäre, wenn wir uns gegenseitig Hausaufgaben geben würden. Wenn der eine nämlich so schön einen Kundenservice vorbereitet, macht der andere ja gar nichts. Das ist ja irgendwie unfair. Und da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, wie der andere auch beschäftigt ist. Und da haben wir uns jetzt überlegt, dass wir einfach jede Woche einen Stegreif-Vortrag sozusagen zu einem spezifischen Thema halten möchten, mit dem man sich überhaupt gar nicht auskennt.
Und das Thema vergibt da jeweils andere. Also das in unserer kleinen Reihe Alex pädagogisches Folterkabinett hat er beschlossen, dass jetzt hier jemand, der mit dem Kundenservice nichts zu tun hat, irgendwie Hausaufgaben aufkriegt und dann 5 Minuten bis 10 Minuten Vortrag zu einem Thema, was in der Vorwoche ausgemacht wurde oder jemandem an den Hals geworfen wurde, platzieren muss, vortragen muss. Egal, wie es auch in der Unterrichtsstunde ist, man hat keine Ahnung, wann das abgefragt wird, ob es überhaupt abgefragt wird und so weiter und so fort. Aber da willst du jetzt ernsthaft mit einer Zwangsjacke kommen?
Nee, ich habe was viel Besseres für dich.
Okay.
Die Kulturgeschichte des Bartes.
Die Kulturgeschichte des Bartes. Okay.
Begeisterung.
Ja, ich glaube, da ist die Herausforderung, das in 5 Minuten irgendwo reinzupressen.
Genau, das ist ja auch der Spaß daran.
Ja.
Ne, also es hätte viel schlimmer sein können. Ich habe mir gedacht, ich gebe dir jetzt mal was, was man wirklich noch easy finden kann.
Ja. Okay, das ist ein schöner Genitiv, die Kulturgeschichte des Bartes. Ich glaube, da mache ich was draus. So, na gut, dann bis nächste Woche, gell? Hau rein. ich geh dann mal recherchieren. Aber ansonsten.
Nee, also, weißt du, ich hab sehr viel rausgesucht, aber ich dachte, zum Beispiel Oligodaktylie oder so. Aber ich dachte, nee, komm, wir fangen mit was an, was normalen Leuten was
Oligodaktylie,
sagt.
Oligodaktylie, das Mehrfingerigkeit, oder was bedeutet das?
Nee. Also über den Zustand der von Händen, die weniger als 5 Finger haben.
Ach, okay. Also Oligo ist ja eher das weniger und nicht das wäre ja dann.
Ne, also wenig Fingrigkeit sozusagen.
Polydaktylie oder ja. So, was ich jetzt meinte. Ah, okay. Ja, mein Griechisch ist ein bisschen eingerostet, ne? Naja, aber.
Oder die so die sehr im Internet sehr beliebte, warte, ich muss es nochmal ganz kurz lesen. Anatidephobie.
Anatidephobie.
Mhm.
Was heißt Anatidephobie?
Der irrationale Glaube, dass
Glaube
irgendwo
an Gott
irgendwie eine Ente einen beobachtet.
Ah. Ja gut, also bei Phobien, da gibt es ja die abstrusesten Sachen, die natürlich für den oder die Betroffene dann bei aller Kuriosität nicht witzig sind, ne? Aber ja, kann ich vielleicht heute im Kundenservice vielleicht auch noch was dazu beitragen.
Ah, sehr gut. Genau, also die Kulturgeschichte des Bartes nächste Woche in 5 Minuten vorgetragen von Dr. Mike Weichert. Ich freue mich drauf.
Und Student der Kulturwissenschaften, der Kulturgeschichte.
Na, ist doch fantastisch.
Ja, dann mal sehen. Mal gucken, was wir draußen machen. Ja, also ich wollte eigentlich mit den Wahlen in Brandenburg einsteigen, so dass mich das relativ ankotzt, dass da jetzt alles gut ist, nur weil die AfD nicht aus Versehen 1,5% mehr gekriegt hat als die SPD. Ne? Das entscheidet so zwischen Friede, Freude, Eierkuchen und dem großen Aufschrei. Irgendwie, als ob das so ein Fußballspiel ist, ne? Wo es relativ egal ist, ob jemand 12-0 oder 1-0 verliert. Ist es bei einer Wahl natürlich nicht. Ne? Mhm. Aber nimmst du das auch so wahr?
Ja, ich war im FAZ-Podcast zu Gast am Montag nach der Wahl und da war die erste Frage auch, ja, die Ränder haben ja die SPD gerettet. Wie sehen Sie das? Und ich sag so, also ich halte das Ergebnis für eine Katastrophe und nicht einen Sieg. Und wie das dann aus der Bundes-SPD auch so interpretiert wird, naja, da wo die SPD ihre Themen und ihre Ziele setzen kann, da gewinnt die SPD. Und dann guckst du dir die Zahlen an, wer die SPD gewählt hat und merkst so, nee, ich glaube, das sind nicht alles SPD-Fans, die euch da gewählt haben, hallo?
Nee, das war ja, keine Ahnung, in irgendeinem positiven Sinne ja eher so eine Art Erpressung. Ne?
Genau.
Und dass da jetzt, also auch für Wählerschaften, die sonst, glaube ich, eher da einen Kackhaufen zur SPD rüberschieben würden und dass da jetzt Bundespolitiker, die wahrscheinlich noch nicht mal wissen, wie man den Namen Volt geschreibt, ne? Sich da jetzt einen konzeptionellen Sieg ans Revers haften und das jetzt irgendwie bundespolitisch auswerten, ist natürlich.
Die SPD gewinnt da, wo die SPD sich am weitesten von sich selbst distanziert, ist es ja eigentlich.
Ja. Ja, wahrscheinlich, ne? Also wer Ramelow nicht nur attitüdemäßig, sondern auch parteibuchmäßig eine SPD meinen, hätten sie wahrscheinlich die Thüringenwahl auch gewonnen, ne? Aber, was willst du machen? Aber es kann natürlich sein, dass so ein bisschen dieses panikmäßige auf den, wir müssen mal im großen Stil abschieben, Zug aufspringen, der Bundes-SPD, dass so eine kleine Wählbarkeit im Bundesland verschafft hat manchen Leuten, ne? Die vielleicht sonst dann doch BSW gewählt hätten oder irgendwie sowas, aber
wobei BSW ja auch sehr stabil da eingestiegen ist, also jetzt nicht viel anders als in den anderen beiden Bundesländern. Also von daher, ich denke, die haben ihre stabile Base.
Ja, also Moskau hat jetzt eine stabile Base im Potsdamer Landtag. Ne? Muss man ganz ehrlich so sagen. Oder im Brandenburger
Landtag. Ja, wobei Moskau früher auch immer eine stabile Base in CDU und SPD hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da groß was geändert hat, nur sind die parteilichen Zusammenhänge jetzt anders erstmal. Erstmal,
wobei ich halt gehört habe, dass es von, ich weiß gar nicht, war es geheimdienstlich oder Verfassungsschutzseite oder so, dass es da keine Hinweise gibt, dass BSW irgendwie gesponsert wird aus Russland, ne, im Gegensatz zur AfD. Das ist also jetzt rein geldflussmäßig. Ne?
Ja, naja, also
ideologisch
Ich meine, das wäre, also ich meine, das wäre ja auch sehr problematisch, wenn man das nachweisen könnte, dass da was wäre. Also wenn du so eine Bewegung startest.
Was ist da problematisch? Ist doch für die AfD auch nicht problematisch. Wird doch trotzdem gewählt.
Ja, aber die sind ja zu einem anderen Zeitpunkt eingestiegen. 2013 war Russland doch noch guter Freund. Da ging das ja alles noch.
So, ja, wurden die da auch schon aus Russland gesponsert? Ja. Na gut, mit der europakritischen Haltung, ja, war da Russland schon so weit außen vor bei Europa?
Naja, also es waren vor allen Dingen Millionäre und Milliardäre aus Deutschland und Umgebung. Und es gibt da so ein paar Fragen, wo gewisse Geldströme hergekommen sind und so. Es ist nicht ganz so klar. Aber es gab auf jeden Fall schon die ganze Zeit sehr gute Beziehungen.
Ja, hochinteressant. Und wie war es so beim FATS-Podcast? Wie viel professioneller ist das als wir?
Also ich glaube, das nimmt sich gar nichts.
Also nicht du, das ist mir klar, du bist ja der Gleiche sozusagen.
Ich glaube, nö, also so wie ich das mitbekommen habe, war das auch nur Aufnahme über Handy und Tablet so.
Ah, okay.
Ja, also das ist recht.
Und wie vielen Redakteuren sitzt du da gegenüber oder wie viel werden da Fragen gestellt? Oder?
Na, eine Redakteurin.
Eine Redakteurin.
Also das ist wirklich sehr easy gemacht, aber ich glaube, die bringen auch fast jeden Tag was raus. Ne? Also die haben einfach eine krass hohe Schlagzahl. Und im Grunde ist das ja auch immer ein Interview-Podcast. So. Also du hast ja dann quasi Experten, die dann, meistens zwei Experten pro Folge, die dann zu den Themen was sagen, die gerade eine Rolle spielen. Also, aber es ist langfristig vorbereitet. Also diese Anfrage stand schon eine Weile im Raum und das war dann so anderthalb Wochen vorher klar. Gut, das war jetzt natürlich mit der Wahl, war das ja auch erwartbar, dass da dieses Thema zu setzen ist. Ja, aber war gemütlich, klar.
Wie viele Interviews hast du zur Wahl insgesamt so gegeben jetzt zu dem Dreierwahlschlag jetzt im letzten Monat? War da viel los?
Nee, was war das, vier vielleicht oder so?
Nee. Ah, okay. War jetzt nicht so die große Erklär uns mal den Ossi-Welle.
Nee, ach, dazu hätte ich irgendein Buch schreiben müssen, was zwei Menschen gelesen haben. Zu Ende.
Was man aber relativ schnell googelt.
Naja, das ist es so, ne? Man schreibt ein Buch aus zwei anderen Büchern sich zusammen, dann hofft man, dass es irgendwo jemand mal gelesen hat oder im.
Nimm 20 andere Bücher, hast du eine Doktorarbeit.
Ja.
Naja. Also in Geisteswissenschaften zumindest.
Ich finde einfach krass, wie antik da unser Mediensystem, also zumindest das für die alten Leute aufgebaut ist. Ne? Man setzt da Experten in Anführungszeichen rein, die halt mal irgendwie mit einem Buch wedeln können, egal ob das gut oder fundiert ist. Hauptsache, sie haben ein Buch, wo drauf steht hier, ich bin Experte. Also es geht oftmals wirklich einfach nur darum, dass man den Anschein erweckt, etwas zu sein oder für etwas zu stehen. Dass dann der dich für diese Basis quasi einlädt, ne, als Gesicht, sagen kann, naja, er hat ja. Also, dass da quasi alle abgesichert sind und dann passieren gewisse Dinge einfach. Ne. Es ist echt wie Facharbeiten in der Uni. Ne. Bloß keine eigenen Gedanken entwickeln, einfach nur die Gedanken anderer hinschreiben und die Quelle dran, fertig.
Ja. Na gut, da geht es ja auch noch nicht um wissenschaftliches Arbeiten
in dem Stadium. Ne? Ja gut, aber im Journalismus ja auch nicht. Also von daher.
Nein, da kommst du mit Wissenschaft nicht viel weiter. Nee. Also es ist ja, aber dem liegt ja immer auch noch der Trugschluss zugrunde, dass ein Buch schreiben sich irgendwie originär neu, also mit neuen Gedankengängen und Ergebnissen mit einer Materie befasst. Ne? Ganz oft sind ja irgendwelche Buchveröffentlichungen heute nur irgendwelche Zusammengeschriebsel von Podcasts oder Interviews, Briefwechsel, Gespräche oder irgendwas. Es ist ja noch nicht mal, dass sich da jemand hinsetzt und neu zu einem Thema nachdenkt, sondern ganz oft nur eine Stoffsammlung, ein Kompendium bisher verfasster Gedanken, Aufsätze, Essays und so weiter. Ne? Also das greift ja immer mehr um sich. Das dann auch noch auf Papier zu drucken, um dem Ganzen dann irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Materialität zu geben. dass es dann irgendwie als mehr erscheint, als wenn es hier in ein Mikrofon, in einem Podcast gelabert wird. Aber es kann ja gar nicht mehr sein.
Mhm, genau, ne? Das ist ja, was ich meine, weil die Mainstream-Aufmerksamkeitsindustrie, sage ich mal, auf dieser antiken Ebene funktioniert. Wir brauchen einen Experten. Was ist ein Experte? Ein Experte ist jemand, der ein Buch zu irgendwas geschrieben hat. Fertig. So billig läuft das, und wenn du dann ein Buch zu irgendeinem Thema hast und dann in der Rotation drin bist, dann wirst du überall eingeladen, weil dann muss man sich noch nicht mal mehr die Mühe machen, jemanden rauszusuchen, der ein Experte sein müsste, und dann sitzt du dann für die nächsten 30 Jahre in irgendwelchen Talkshows und dann gründest du deine eigene Partei.
Weiß ich nicht, auf wen du da jetzt kaprizierst.
Ich weiß nicht, ob die damals überhaupt schon ein Buch geschrieben hatte. Ich glaube, die war einfach nur dagegen und deswegen saß sie am Anfang in den Talkshows.
Naja, also klar.
Aber sobald du Politiker bist, brauchst du natürlich ein Buch. Da stehen dann deine Kernthesen drin, und die mit denen kannst du dann quasi überall Werbung für dich
machen. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Dass Kernthesen irgendwie von Politikern mal es muss ja nicht immer ein Manifest sein oder irgendwie sowas, aber dass das mal zusammengetragen wird. Oder muss jetzt nicht die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in 40 Bänden sein von, was weiß ich, Walter Ulbricht oder irgendjemanden, was da von irgendwelchen Akademien zusammengeschrieben wird unter der Autorenschaft von irgendeinem ganz großen Obermucke. Aber dass Politiker mal ihre Gedanken zu Papier bringen, eine Vision, die, wie wir es letztes Mal hatten, mal über 5 Jahre irgendwie hinausgeht, ich glaube, das wird ja heute kein Politiker auch mehr irgendwie verschriftlichen oder sowas. Also stell dir mal vor, da hält dir jemand deinen Buchtext von vor 10 Jahren irgendwie heutzutage unter die Nase. Das ist doch eh alles windelweich und gestalterisch offen in die Zukunft formuliert, was da heutzutage rausgeblödelt wird, oder? Und selbst wenn, also ich meine, Landolf Ladig und Bernd Höcke, die beiden, die haben ja in ihrer Gesinnung gemäß schon genug Pamphlete und Schriftstücke verfasst, die erahnen lassen, wo die Reise hingehen soll, und trotzdem schreckt das niemanden ab. Ne?
Also. Ja, nur dass der sich mit seinen Thesen ja mittlerweile immer offener auch in Talkshows stellen kann. So, ne?
Also. Naja, das ist das Problem, dass immer mehr gesagt werden kann, ne?
Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, wie wir jetzt an diesem sehr spezifischen Dialogpunkt angekommen sind, wo wir uns über die Sinnhaftigkeit von Büchern zum Expertentum jetzt hier, wo wir uns da dran abarbeiten. Ich verstehe irgendwie nicht, was heutzutage die Grundlage ist, ein Buch zu schreiben. Na, wenn ich an meine Texte für meine Videos rangehe, habe ich natürlich eine Mission, dass ich irgendwie einen Diskurs analysiere und alles ist faktual und quasi mit Quellen und Zusammenhängen gespickt. Und so ein Buch, habe ich das Gefühl, besteht eigentlich zu 90%, wenn es keine Fachliteratur ist, die sowieso kein normaler Mensch in einem Laden sieht, besteht halt aus irgendwelchen Behauptungen und Überlegungen, die man sich irgendwie des Nachts bei einem Glas Wein gemacht hat. Und dann klärt man da noch ein bisschen andere Positionen zusammen, damit es nicht ganz so ausgedacht wirkt, und dann hast du halt ein Buch, und dann hast du, wenn gute Connections hast.
Da kommt drauf an, was du mit dem Buch machen willst. Ne? Wenn du unterhalten willst, ist das ja völlig in Ordnung.
Nee, ja, außer zu politischen oder gesellschaftlichen Ansätzen. Ne?
Ja, na gut, das ist, also dass da jemand...
Wer verlegt das?
Wer verlegt das ist es ja, klar, wenn du da ein bisschen Beziehung und ein bisschen Namen hast oder irgendwie, weiß ich nicht, was früher die Quintessenz eines langen Denkerlebens war, ne? Irgendwie so ein Hauptwerk oder eine Säule einer gesellschaftlichen Konzeption oder irgendwie sowas, was danach... Nach Jahrzehnten von Arbeit, Einsichten und Erfahrungen und Diskussionen und Diskursen und Forschung und so weiter vorgelegt wird, das tut ja heute irgendein Influencer, weiß ich nicht, bei 2 Flaschen Wein an 3 Abenden von Riva Verlag zusammenklatschen. Ne? Also das ist ja, das wird mit dem gleichen Duktus irgendwie veröffentlicht. Obwohl das dann vielleicht Gedanken von Leuten sind, deren Instagram-Profil schon lange gelöscht wurde, wenn das Buch veröffentlicht ist, weil sie auf einmal gar nicht mehr relevant sind oder irgendjemand beschlossen hat, wir beenden mal irgendwie so ein prominenten Dasein per Knopfdruck. Das hat schon alles was ganz schön Flüchtiges irgendwie und das passt nicht zum Buch, weil das ist für mich so das Gegenteil von Flüchtigkeit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so, ein Buch steht erstmal da und da steht was drin und das sollte schon ein bisschen die Zeiten etwas überdauern und so eine Halbwertszeit haben irgendwie. Also
wenn du dich dazu herablässt, da eine Analyse von gesellschaftlichen Zusammenhängen oder so zu machen, ne? Ich meine, klar gibt es natürlich auch
Humorbücher
oder was, ja, das ist natürlich was anderes, aber wenn es dann wirklich um bedeutungsschwangere Selbsterkenntnisse geht, so.
Natürlich, klar, also das meinte ich ja, du hast ja dann vorhin so diese Unterhaltungsliteratur ausgeklammert, das ist ja völlig in Ordnung, das mal irgendwie launisch zu machen und wenn es die Leute nur irgendwie unterhalten soll, aber da ist dann halt natürlich die Frage, brauche ich dazu ein Buch? Also da ist ja mittlerweile ein Podcast oder ein YouTube-Video oder so irgendwie, weiß ich nicht, für die meisten Leute eher leichter zu konsumieren, ne? Also irgendwelche TikTok-Videos von Markus Krebs oder so. Wer liest denn heute noch ein Witzebuch von Otto oder Ephraim Kishon?
Ich komme jetzt gerade tatsächlich auch so ein bisschen wieder auf das Thema, denn das passt ganz gut zu dem, was du gerade sagst. Ich höre jetzt so nebenbei nochmal das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco. Das hatte ich, da hatte ich mal in der 11. Klasse meine ganze Klasse dazu gezwungen, dass die sich damit auseinandersetzen mussten. Ich bin damit hängen und würgen durchgekommen. Das ist ein völlig unlesbares Buch, weil es im Endeffekt nichts anderes ist als Umberto Eco, der zusammenträgt, was er alles über okkulte und verschwörerische und wie auch immer geartete geheimwissenschaftliche Dinge weiß. Und teilweise ist es einfach nur eine seitenlange Aufzählung von Begriffen. Es ist wirklich, es ist komplett unlesbar. Es ist eigentlich nur ein ganz großer Flex, so von wegen, ich bin hier der Übermacker. Ihr könnt mir alle gar nichts, weil ihr die Hälfte der Wörter noch nie in eurem Leben gehört habt. Und es geht selbst mir so, der jetzt ja mit diesem Eisberg beispielsweise schon ziemlich viel auch weiß. Und ab und zu habe ich auch mal so einen Aha-Moment, wo ich mir denke, ach ja, den kennst du und den Zusammenhang kennst du und die Geschichte kennst du. Aber es ist so viel mehr so, ne, wenn man da in die Gnosis geht oder in die Kabbalah und so, wo ich noch nie irgendwie was dran verstanden habe. Und das ist so ein Buch, also wo man sagen kann, das ist ein Werk, das steht, auch wenn es vielleicht nie, ich meine, niemand kann was damit anfangen, aber das ist halt irgendwie so die Quintessenz eines Lebens da zusammengeführt.
Ist das ein spätes Werk von ihm? Also ich habe das Buch noch nie von gehört.
Ist ein späteres Werk auf jeden Fall. Ist jetzt nicht neu, also eins der neueren. Das ist, glaube ich, auch Ende der 90er entstanden oder Ende der 90er, Anfang der 2000er so. Aber er war ja Professor für Symbolismus, ne? Und dementsprechend ist das halt, das ist halt so die Welt, in der er sich bewegt. Und das finde ich halt interessant, wie unterschiedlich Bücher sein können oder wie Bücher damals waren und was so ein Gros der Bücher einfach, also ich weiß nicht, ob das nur heute so ist oder ob das immer so ist, man vergisst ja dann immer die Bücher, die keine langfristige Bedeutsamkeit haben. Vielleicht war das meiste schon immer Schund und die Sachen, die irgendwie eine Bedeutung hatten, blieben stehen. Auf jeden Fall, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Das ist auf jeden Fall krass, kein Mensch kann das lesen. Aber wenn ihr jemals irgendwas über okkulte Dinge wissen wollt, das ist sozusagen der Eisberg nur als Buch. Es ist nur halt ohne Ausführung. Da werden halt einfach die Begriffe gedroppt und dann steht dann in Klammern dahinter, naja, find selber raus, du Idiot. Woher weißt du es? Warum weißt du es vorher noch nicht? So, nach dem Motto.
Das klingt nach Umberto Eco, ja. Ja. Na gut, also würde da dieser große Name nicht drüber stehen, das, glaube, die Relevanz des Buches hat er sich, glaube ich, an anderer Stelle verdient.
Ja, auf der anderen Seite ist die Frage, ne, wieso schreibt jemand ein Buch, das kein Mensch lesen kann? Weil er, also nimmt das, hat er selber nicht wahrgenommen, dass es too much ist? Oder was Absicht, so ein großer Mittelfinger, so von wegen hier einmal alles, was ich kann?
Du, ich glaube, solche Schicksale gibt's oft bei genialen Persönlichkeiten. Oder bei, also mir fällt das speziell, also ganz spontan Usain Bolt ein. Weißt du, wer es ist, ne?
Ja.
Der hält immer noch einen Weltrekord im 100-Meter-Sprint.
Und der kann einfach nur langsam laufen.
Der wäre eigentlich gern ein Fußballer geworden. Aber er kann halt nicht mehr als schnell rennen. Und wahrscheinlich hätte Umberto Eco gern solche Bücher geschrieben. Aber das ist nicht das, wofür er seine Preise bekommen hat und warum, was ihn zum Multimillionär gemacht hat und wofür er bekannt geworden ist. Ne? Einer der größten Schriftsteller unserer Zeit. Sondern das, was er eigentlich geil findet und machen will, versteht kein Schwein und ist eigentlich eher so an der Grenze zum Dadaismus wahrscheinlich für Leute, die da nicht sein absolut kleine Inselbegabung da irgendwie teilen. Ne? Also das gibt's bei genialen Leuten.
Weißt du, die Story ist gar nicht so verkehrt, ne? wenn man sie stringent erzählen will. Es geht im Endeffekt um einen kleinen Verlag oder zwei kleine Verläge in Italien, die ihr Geld damit verdienen, dass sie irgendwelche Spinner ausnehmen, die Bücher selber bezahlen müssen und die sich denken, okay, wir machen jetzt mal eine Buchreihe über okkulte Wissenschaften. So, indem wir auf der einen Seite pseudowissenschaftlich Bücher veröffentlichen im wissenschaftlichen Teil unseres Verlags und bei dem beschissenen Selbstzahler Verlag machen wir dann die Kohle mit diesen ganzen Leuten, die denken, jetzt müssen wir auch ein Buch veröffentlichen zu den Themen. So, und währenddessen fallen die immer tiefer in diese Verschwörungswelt und entwickeln eine eigene Verschwörungsgeschichte aus allen möglichen zusammengewürfelten Teilabschnitten, die sie da durchgehen. So, bis hin, dass sie dann am Ende feststellen, Fakt, dass diese Verschwörung existiert tatsächlich, die wir uns ausgedacht haben. So an und für sich, wenn man das so zusammenfasst, klingt das super spannend, so ein bisschen sakrilegmäßig. Aber Umberto ist halt nicht Dan, so, und deswegen ist die Geschichte halt zu 80% das Aufreihen von irgendwelchen Begriffen, die man in seinem Leben niemals woanders gehört haben kann.
Ja, okay, klar. Ich meine, das hat ja auch, das geht ja, glaube ich, 90% der Leute, die dieses Buch gekauft haben oder in der Hand hatten oder so, oder was weiß ich, wenn ich das Buch in der Hand hätte, ich hätte es in die Hand genommen, weil ich Name der Rose geil finde. Ne? Und wenn du dann sowas liest, also ja, gibt's ja auch oft. Ne? Also Schätzing, der Schwarm oder so. Alles, was danach kam, ist ja auch irgendwie entweder Abklatsch oder komplett weit draußen.
Nee, also Reich Ranitzky fand es auch unerträglich, muss man sagen, das Buch.
Welche Bücher fand er überhaupt erträglich? Es gibt echt so ganz wenige Auserwählte, die von ihm immer abgefeiert wurden irgendwie. Aber dieses Buch ist unlesbar. So irgendwie sowas hat er da wahrscheinlich dazu gesagt, ne? Unvergessen. Krasser Typ. Dass der bei uns noch nicht im Kundenservice aufgetaucht. Doch, war er schon, oder? Also mittlerweile bin ich echt am Punkt, wenn ich Leute, die ich schon lange auf dem Schirm habe, was über die schreibe, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das schon mal gemacht habe.
Jetzt schon, ja?
Ja.
Was soll denn das werden, wenn wir erstmal unser 10-Jähriges feiern, Mike?
Unser 10-Jähriges? Also ich bin gespannt, wer bei unserem 200. als Ministerpräsident zu gratulieren kommt. Ja. Da bin ich mal gespannt, aber beim 150. oder wann immer wir da irgendwie auch ein... jedenfalls glaube ich, dass dann die Beziehungen in die Staatskanzlei ein bisschen erkaltet sein werden.
Ja, also ich meine, beim 200. reicht dann schon Ministerpräsident nicht mehr, oder was meinst du?
Keine Ahnung, ja, da kannst ja. Du bist doch hier bei, gehst doch beim Bundespräsidenten ein und aus.
Ich frage dann Frank-Walter mal, ob er Bock hat.
Frank-Walter, meinst du da mal? Nee, geht das? Das geht nur zweimal Bundespräsident, oder?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht.
Gut, ich bin auch Staatsrechtler mit Anleihen am Staatsorganisation. Ich habe keine Ahnung. müsste man mal nachgucken. Warte, da gucke ich jetzt mal nach. Das interessiert mich. Das ist jetzt was. Warte mal.
Und wer wird der Nächste? Armin Laschet oder was?
Eine Frau.
Hm.
Da gab es ja schon mal diese unsägliche... Wahrscheinlich wird wieder Gesine Schwan nominiert, wie immer. Was mir für die Frau wirklich leid tut, ne? Weil das irgendwie so was Inflationäres hat, obwohl das echt eine coole Tante ist.
Aber ich meine, wer ist das und wieso klappt es bei der nicht? Und ich habe diese Meta nie verstanden.
Immer irgendwie diese Gegen, die hat halt immer nur so diese. Die wurde oft nur in ihrer, was heißt oft, ich weiß nicht, wie oft war die nominiert, zweimal oder dreimal, ich weiß nicht, im Gespräch ist im Gefühl, gefühlt jedes Mal, weil sie immer nur in ihrer Eigenschaft als Frau, ne, irgendwie und nicht, weil Gesine Schwan jemand ist, der als Professorin was bewegt hat oder so, sondern immer nur, da gab es ja sogar mal die Kampagne Frau statt Rau. Ne? Als damals Johannes Rau von der Bundesversammlung gewählt werden sollte, als ob jede Frau im Land besser ist als Johannes Rau. Ne? Das hat selbst Johannes Rau ein bisschen, das war ja wenigstens noch ein akzeptabler SPD-Politiker, ne? Auch wenn er mir ein bisschen zu fromm war irgendwie. Aber das hat selbst dem Unrecht getan irgendwie. Ne? So, Frau statt Rau. Also ich war, das ist eine gute Frage. Wer der nächste Bundespräsident? Keine Ahnung. Apache? Irgendein Hip-Hopper? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Irgend sowas. Ich glaube, das wird in der Szene das nächste große Ding nach Softdrinks, politische Ämter.
Ich habe ehrlicherweise auch so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, die Menschen in Deutschland sind sich noch gar nicht bewusst, dass die nächste Generation politisch und gesellschaftlich gelenkt werden wird von Influencern. Ne?
Ja.
Die haben jetzt alle in der Jugend natürlich schön ihr Halligalli gemacht und mit den Leuten erstmal ihr Grundkapital verdient. Jetzt werden sie die nächsten 10, 20 Jahre irgendwie unternehmerisch tätig sein oder irgendeinen Quatsch machen. Und dann mit 40, 50 sind sie alle wieder da und haben politische Ämter. Wirst du sehen.
Kann ich mir gut vorstellen. Das ist die gleiche Entwicklung wie ein Western-Schauspieler, der US-Präsident wird, wie Ronald Reagan oder so, ne, oder Arnold Schwarzenegger, so die, das ist ja auch nur, oder Zelensky.
Weißt du, was viel cooler gewesen wäre, wenn er nicht Ronald Reagan geheißen hätte, sondern Donald Reagan.
Donald Reagan?
Das wäre total cool. Nee, ich schreibe gerade an meinem mythologische Kreaturen-Eisberg rum.
Donald Dragon.
Das ist so ein Drache mit so einer mit so einem Entenschnabel.
Ist klar. Apropos Disney oder Enten. Ich habe heute gelesen, dass die Originalsynchronsprecher von Mickey und Minnie Maus im echten Leben verheiratet sind.
Oh.
Ist geil, oder?
Das ist
nicht cool?
Ist das nicht cool?
Da halten sich jeden Tag Mickey und Minnie irgendwo auf dieser Welt miteinander. Finde ich super.
Ob die sich auch ständig so streiten?
Streiten die sich? Also eher Daisy und Donald, die sich streiten. Mickey und Minnie ist ja, also Minnie hat ja nicht diese...
Stimmt, Daisy und Donald haben sich...
Diese auf Krawall gebürstete It-Girl-Attitüde wie Daisy. In Minnie fallen ja Mickeys... hobbydetektivische Ambitionen und sein Gutmenschentum immer in so eine verständnisvolle Tiefe, wie es eine Ehefrau nach dem Idealbild der 1930er, 40er Jahre haben sollte. Ne? Also, glaube ich schon. Ja, das ist so. Aber welcher Influencer wird denn Bundeskanzler sein 2050? Was denkst du denn? Rezo?
Tja, ist eine gute Frage. Also von der Bekanntheit natürlich schon, wobei man halt, also es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt politischer Influencer sein muss, um dann so ein politisches Amt zu bekommen. Es reicht ja eigentlich die Bekanntheit. Mhm. Und Rezo ist ja nun für diese CDU-Thematik da bekannt, obwohl das in Politik jetzt ja nicht sein Steckenpferd ist. Macht ja eigentlich fast nie irgendwas zur Politik.
Ich glaube, so vom Style her wäre mir Lisa Schmidt lieber. Aber jetzt, wo du sagst, das muss nicht politisch sein irgendwie.
Alicia Schmidt
ist eine Leichtathletin.
Ach so, wir gehen auf Influencer in allen möglichen Kategorien.
Ja. Deswegen, also, keine Ahnung.
Sportler in Ämtern, gibt's das groß bei uns in Deutschland?
Sportler in Ämtern. Na, letztens hatten wir ja das Beispiel mit dem Karelin. Ne? Thomas Bach, der hatte ja auch fast schon ein politisches Amt als IOC-Präsident. Ne? Aber das ist natürlich mit Olympia verknüpft. Sportler in Ämtern, doch, ich glaube, da gibt es einige.
Aber ich denke mir so, wenn Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, es wollten, könnten sie doch eigentlich, wenn da nicht irgendwelche anderen Dinge im Weg stehen würden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir unterschätzen, wie hart das Gatekeeping in parteipolitischen Kreisen ist. Also ich glaube nicht, dass du jetzt beispielsweise als super bekannter Tagesschau-Moderator sagen kannst, ich möchte jetzt bitte Spitzenkandidat für SPD in Buxtehude werden oder whatever.
Nö, aber du kannst ja, wie hieß denn da der Regierungssprecher?
Der Seibert.
Seibert, ist der jetzt nicht Botschafter in Israel oder irgend sowas?
Was?
Ja, das habe ich nicht.
Aber wobei, der hat ja wirklich einen smarten Weg gewählt. Der ist ja quasi zum Regierungssprecher geworden. Vom Heute-Journal rübergegangen quasi.
Ja.
Und da hat er natürlich dann alle politischen Kontakte aufgebaut, die man dann braucht. So, ne?
Ich glaube,
das ist tatsächlich Botschafter in Israel. Krass.
Ja, ne, das habe ich nämlich nirgendwo gehört oder gelesen. Ich bin da nur mal zufällig irgendwie drüber gestolpert. Ich habe mich irgendwie mal mit der Biografie von dem befasst. Ich weiß gar nicht mehr warum. Wahrscheinlich, weil ich ihn so zum Kotzen finde. Ja, der ist, Botschafterposten, das ist jetzt auch, ich glaube, da haben einige Leute, die da eher drauf geschielt haben, ganz schön gekotzt, ne? Weil das ist bei so einer diplomatischen Karriere, bist du irgendwo offiziell der Botschafter wirst, ne? Und nicht stellvertretender oder irgendein ein höherer Botschaftsmitarbeiter im diplomatischen Dienst, sondern wirklich der Botschafter, ist schon krass, ne? Natürlich setzt Stellung des deutschen Botschafters in Israel in ganz besonderem Maße kommunikative Fähigkeiten voraus. Ne? Das ist ja auch klar, da hat man ein paar Reden mehr zu halten, als vielleicht jetzt in, was weiß ich, Schlag mich tot in Osttimor oder so. Aber fand ich wirklich bemerkenswert, dass er da wirklich von 0 auf 100 diplomatische Karriere gemacht
heftig.
Hat. Ne?
Heftig. Was für eine Entwicklung.
Hat man nicht gedacht, ne? Und als ich das damals gelesen habe, dachte ich, ey, das kann doch nicht der sein. Gibt es da einen, der noch so heißt? Oder irgendwie. Und bei dem ganzen Heckmeck jetzt irgendwie, also es soll jetzt nicht verharmlosend klingen, aber bei dem ganzen Heckmeck jetzt wieder aktuell, hört man da ja gar nichts aus der deutschen Botschaft irgendwie. Ne?
Der ist kritisiert worden von der Regierung in Tel Aviv.
Ah ja, okay.
Ja.
Ist er einbestellt worden, oder?
Nee, hier steht nur, im September 2023 kritisierte die Regierung Israels, dass Seibert eine Gerichtsverhandlung besucht hatte.
Mhm.
Ja, aber nee, man hört relativ wenig. Hat sich bestimmt auch geärgert, dass es eine dass es jetzt gerade so rund geht in der Zeit, wo er sich darum kümmern muss. Hm?
Ja, wahrscheinlich.
Steffen Rüdiger Seibert-Grundelach ist ein deutscher politischer Beamter, in Klammern CDU, Diplomat und Kommunikationsmanager, sowie ehemaliger Journalist. Das musst du dir mal überlegen. Vom ZDF-Volontär.
Ja, da stehen noch alle Türen offen, mein Guter. Da stehen noch alle Türen offen. Du kannst noch Botschafter in Ouagadougou werden. In Burkina Faso ist das, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, ist das Mali? Wo ist das denn?
Irgend sowas.
Ouagadougou war auf jeden Fall im Mali-Reich, aber ob das heute noch Mali ist?
Hm. Ich glaube, es ist der Hauptstadt von Burkina Faso, wenn ich mich nicht irre. Aber auch, wenn wir gerade unseren Blick in die Welt schweifen lassen, auch interessant, demnächst die Wahlen in Georgien, ne? Habe ich was drüber gelesen. Heute auch auf Deutschlandfunk einen interessanten Bericht gehört.
Na, dann erleuchte uns mal, weil da hat das
halt. Na, diese Kräfte, die da gegeneinander arbeiten, ne? Weil Georgien ist ja immer so auf der Schwelle zur europäischen Integration, ne? Über 80% der Bevölkerung laut Umfragen sind ja da pro-europäisch eingestellt und trotzdem führt da die Regierungspartei Georgischer Traum, heißen die, glaube ich, übersetzt. Jetzt fährt jetzt so eine ziemliche Angstkampagne, ne? Also ja, wir dürfen uns da nicht zu weit von Russland entfernen. Wir sehen ja, was da in der Ukraine passiert und so weiter. Und soll der Wähler jetzt mit so einer Angstkampagne eingeschüchtert werden. Und ja, ziemlich verfahrene Situation. Und es wird, also wie der, ich weiß nicht, ob das ein Korrespondent oder ein Landeskenner war, der da interviewt wurde, heute im Deutschlandfunk, aber der meinte, es wird wahrscheinlich in jedem Fall irgendwelche Unruhen geben. Ne? Weil sowohl, wenn der georgische Traum gewinnt, weil von den Leuten, die eher pro-europäisch eingestellt sind, als auch, wenn das nicht so laufen würde, wie der georgische Traum sich das vorstellt. Und die Umfragen, die sind wohl auch völlig abstrus. Also da gibt es so bis 60% für die Regierungspartei, sind so 20% so alle. Also da ist dieses, wie soll man sagen, die Instrumentalisierung von Umfrageinstituten und Werten scheinbar noch viel, viel mehr fortgeschritten, ne? Dass da gar nicht abgebildet wird, wie die aktuelle Lage ist, sondern diese vermeintliche Abbildung der aktuellen Lage instrumentalisiert wird, um Wählerschichten zu beeinflussen. Ne? Das ist ja auch so eine Perversion, die wir ja auch schon diskutiert haben, dass immer dem Umfrageinstitut zugehört wird, das die sensationellste Meldung vermelden kann und dementsprechend übersteigen die sich natürlich mit sensationellen Meldungen und abstrusen Fragestellungen, die dann irgendwelche interessanten Werte hervorbringen.
Ja, wobei man ja, ne, also man kann da ja auch gar nicht wissen, wer was dann im End beeinflusst, auch bei den Wahlergebnissen. Ne? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man hundertprozentig sicher sein kann, dass da die Oligarchen von russischer Gnade, dass die am Ende das Wahlergebnis nicht verändern zu ihren Gunsten. So, ja, dementsprechend wird sicherlich alles, egal was rauskommt, einfach auch angezweifelt werden.
Ja, na, also Wahlfälschung ist da auch ein großes, also das ist ja jetzt nicht irgendeine Bananenrepublik Georgien, ne? Das ist schon ein ziemlich fortschrittliches Land. Trotzdem hat man da natürlich große Angst, dass da auch nachgeholfen wird. Ne? Also ich fand das immer ein wahnsinnig interessantes Land, deshalb versuche ich da immer so ein bisschen am Puls zu sein. Ja, auch von der Geschichte her, von Kultur her. Vielleicht lasse ich dich mal eine Hausaufgabe über Georgien machen.
Das wäre sehr spannend.
Okay, dann nicht.
Lass mich mal ganz kurz was checken, weil mich das interessiert. Warte mal. Also, Georgien ist laut Demokratieindex ein Hybridregime. Ne?
Ja, aber also ich meine jetzt nur die Länder, die da, sag ich mal, in der Kaukasusregion drumherum das einkleiden, die liegen in dem Index, glaube ich, ganz woanders.
Ja, ja. Ne? auch die Türkei liegt drunter, ne?
Ja. Nee, es gibt da schon eine, also was eine Besonderheit ist, wirklich eine intakte und aktive Zivilgesellschaft, ne, die auch wirklich sehr, sehr pro-europäisch ist. Und ja, Georgien hat schon immer so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht.
Aber über Georgien haben wir regelmäßig gesprochen. Ich glaube, wir sind beide sehr interessiert daran.
Ja, na, ich bin von dem Land fasziniert. Also, weil ich war leider noch nie dort. Ich träume immer mal von so einer Wanderung durch Svanetien. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft.
Apropos Reisen. Ich habe mir jetzt tatsächlich spontan eine Reise überlegt, die ich machen werde. Oder will. Aha. Mal sehen, ob es funktioniert.
Okay. Wohin denn?
Ich bin ja schon immer ein großer Fan des Herbstes gewesen. Sowohl in seiner Erscheinungsform als auch in seiner kulturellen Prägung, ne, was es halt alles so im Herbst gibt an Dingen. Und was ich immer sehr faszinierend fand, vermutlich weil ich da in Jugend und Kindheit durch die Medien geprägt worden bin, war halt immer so dieser Indian Summer an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Da habe ich mir jetzt spontan, habe ich mich mal da beworben bei den Staaten, ob ich da rein einreisen darf. Als Gast? Naja, das wirst du ja nicht. Als
Touri oder?
Als Touri. Na, du musst auch, du musst ja für alles da quasi Visum beantragen. Und es gibt, als für Touris gibt es da ja so dieses, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt, so ein Swift, Visa, whatever.
Ja, ja, nee, das klang jetzt, als ob du da ein Arbeitsvisum beantragst.
Nein, ach, nee, das dauert ja ewig. Aber das hat tatsächlich funktioniert, ne, trotz Influencer sein und allem drum und dran, hat wenige Stunden. Und da werde ich da mal so ein bisschen durch die nördliche Ostküste unterwegs sein.
Ah, okay. Bist du da Oregon oder was machst du da?
Nee, also wir werden sicherlich nach
Nordkalifornien.
Nee, Ostküste.
Ach, Ostküste, sorry, ich habe hört dir die ganze Zeit nicht zu, nach Maine.
Ja, beispielsweise, genau.
Oh, Acacia National Park, Wahnsinn, da war ich auch schon.
Na, also wirklich, mein Gedanke, ich hatte jetzt noch keine Zeit, das sinnvoll zu planen, das werde ich morgen mal machen.
Bäume gucken und Hummer fressen.
Absolut.
Ich kenne dich doch.
Genau das.
Die armen Hummer.
Und Dinge, wo Kürbis drin ist.
ja, wahnsinnig schön. Also zu meiner Reisetätigkeit damals einer der ärmsten Bundesstaaten der USA, aber wirklich auch einer der schönsten. Aber kannst du auch nach Norwegen fahren. Sieht genauso aus.
Echt?
Ja, weil's ja wunderschön. Besseres Wetter halt.
Ja, ich habe das so durch diese ganzen 80er, 90er Jahre Filme, diese herbstliche Kleinstadtromantik der Ostküste irgendwie, wo du halt noch so ein bisschen diesen europäischen Einschlag hast. Ich bin da irgendwie drauf hängen geblieben und ich muss das einfach mal in echt sehen. Das ist wie, wenn man so ein Ohrwurm hat und das Lied hören muss, damit es aufhört.
Nee, du, das ist eine wunderschöne Gegend. Also ich sag mal so von, ja, so Massachusetts, Boston bis nördlich hochwärts, so, das ist eine geile Reise. Kann ich dir nur empfehlen. Oh, da krieg ich auch gleich Bock wieder drauf.
Ich habe jetzt echt überlegt, ob ich direkt nach Boston fliege oder ob wir nach New York fliegen, 2 Tage in New York bleiben und dann von New York quasi hochfahren und dann im Norden dann so rum. Wir wollen da 2 Wochen hin.
Ich bin mal nach Philadelphia geflogen und dann Richtung Norden gefahren.
Philadelphia ist noch ein bisschen südlicher als
New York. Ist noch südlicher, genau. Ja, kommst du dann in New York, kannst du dann natürlich alles. Das ist eine schöne Ostküstentour. Auf jeden Fall. Aber Maine, da wäre ich auch mal. Ich glaube, ich war im Sommer dort irgendwie, wenn ich mich nicht irre.
Es gibt früher auch so Laubfärbeatlasse, Atlanten, wie auch immer. Und es ist eine ganz gute Zeit, um da zu sein, jetzt so Mitte Oktober.
Cool. Schön. Da bin ich neidisch. Siehste mal. Ich weiß gar nicht, wo fahre ich denn hin? Ich fahre nachher ins Kaufland.
Ist aber auch immer ein abenteuerlicher Ausflug.
Ja, auf jeden Fall. Mein Sohn hatte übrigens sein erstes Fußballspiel, hatte ich das schon erzählt. Und
du hast mir ein Bild geschickt vom Trikot.
Vom Trikot, da war ich natürlich ganz froh, Kaufland-Sponsor, und die gegnerische Mannschaft hatte McDonald's.
Oh,
da habe ich gesagt, was? Ey, hier Junge, die müsst ihr wegkrachen, das geht gar nicht. Und haben dann zum Glück auch gewonnen, ja, gegen McDonald's.
Mc's als Sponsor, eieiei.
Mc's, das machen die oft, also dass da so die Mc's beim regionalen Verein am Tisch sitzt und sagt, na ja, sind 5000 Euro, machen wir mal Trikotsponsor, ne, und nächste Geburtstagsfeier macht er auch bei uns, ne, na klar, und finde ich schrecklich, bodenlos, aber scheinen ja noch genug Kunden zu haben, irgendwie.
Apropos Kunden.
Kunden? Ja.
Weil ich habe jetzt gesehen, die Zeit ist ja schon wieder vorangeschritten. Ich habe das gar nicht mitbekommen.
Ja, wir haben uns ja ganz schön eingelabert. Und deshalb wissen wir immer noch nicht, welcher Influencer der nächste Bundespräsident wird. Aber
ja, du, hast du denn einen heißen Tipp? Ich kann mit Sportlern kann ich nicht aufwarten. Ich bin doch da nicht so bewandert.
Ach,
also ich glaube, so verdient hätte Deutschland Montana Black.
Ja, warum nicht?
Ne, Knossi als Kanzler, Montana Black als Bundespräsident, da kann er wenigstens nicht so viel Ärger machen.
Gut, Präsident Knabe gibt's ja schon, das ist aber halt nur von einem Fußballverein.
Das ist ja, guck mal, ist auch wieder ein Sportler im engeren Sinne.
Ja, aber also, nee, ja, also mein alten Kumpel Hand of Blatt, den könnte ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, jovial. Joviale Hände schüttelt beim Sommerfest des Bundespräsidenten. Ich finde, das sollten wir mal so einbongen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das finde ich besser als irgend so ein Hip-Hop-Derivat. So aus der Hip-Hop-Kultur.
Ja, aber es würde zu, ich weiß nicht, das passt eigentlich zum deutschen Wesen sehr viel besser.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon, da gebe ich dir recht. Ja, das deutsche Wesen, ja, also mit Deutschland hat mein Kundenservice auch zu tun. Auf jeden Fall. Ist jetzt von der Person ja überhaupt keine große Überraschung. Haben wir auch schon tausendmal erwähnt hier im Podcast, die Person. Ich wollte sie gerne
Da will ich es nicht hören. Wenn wir es schon hatten,
bisschen
dann,
genauer
dann hast du es dir ein bisschen sehr einfach gemacht. Nö, das lehne ich ab.
Feldrücken, nämlich Christa Ihlenfeld.
Hä? Die kam mehrfach vor? Wo? Wann? Hä?
Ja, die hat dann geheiratet, einen Herrn Wolf.
Ah!
Christa Wolf.
So, hä? Eine Person, die wir schon ständig angesprochen haben, nennt einen völlig unbekannten Namen. Gut.
Natürlich nicht ständig, aber Christa Wolf, geborene Ihlenfeld, am 18. März 1929 in Landsberg an der Warthe. Das müsste meines Erachtens nach in Polen sein. Ich habe jetzt gerade vor meinem geistigen Ohr Warteland von Marduk. Hm. Ganz, ganz fieser Song. Na egal. Auf jeden Fall ist er bis kurz vor Kriegsende in die Schule gegangen. Dann vor der Roten Armee mit der Familie geflüchtet. Ist da 1945 in Mecklenburg gelandet. Und hat da schon mit ihren bis dahin erworbenen Schreibkenntnissen so als Schreibkraft beim Bürgermeister in Gammelin gearbeitet. Also das muss irgendwo bei Schwerin sein. Dann hat sie die Oberschule 1949 abgeschlossen. Also sieht man mal auch, dass da wirklich so Jugendliche oder fast noch Kinder da schon als Schreibkräfte irgendwo arbeiten mussten, was da auch auf dem platten Land irgendwo von Menschenmangel war.
Ja, weil keiner mehr Finger hatte.
Ne? Ja, so ungefähr. Was ist das? Eine Oligodystonie? Nee, aber ja, hat
aber lustig, dass wir diesen Kreis hier wieder zugemacht haben. Wenig Fingrigkeit.
Ja, dann ist er aus Mecklenburg-Vorpommern abgerückt mit der Familie, hatte Abitur in Bad Frankenhausen gemacht. Hat das erwähnt, da war ich neulich auch wieder.
Wie bist du da drauf gekommen?
Dass ich da hinfahre?
Nee, dass du Christa Wolf machst, weil du in Bad Frankenhausen warst letztens.
Nee, mir fiel neulich in der Privatbibliothek, fiel mir neulich wieder ein Buch von ihr in die Hand. Ich glaube, das war ein Briefwechsel mit Sarah Kirsch oder irgendwie sowas.
Und gerade hat er sich noch beschwert darüber, dass alle Bücher nur noch Briefwechsel sind.
Ja, na gut. Christa Wolf produziert ja leider nichts mehr. Nein, egal.
Und da haben wir den nächsten Kreis auch noch geschlossen.
Ja, war ich ja neulich auch in Bad Frankenhausen. Schiefen Kirchturm angucken, wirklich ein Erlebnis. Kann ich jedem nur empfehlen. Packt mal eure Familie ein, guckt euch das Panoramamuseum gleich noch an und das ist wirklich unfassbar, wie schief dieser Kirchturm ist.
Und wenn man da fertig ist, kann man noch die Sachsenburgen besichtigen.
Die Sachsenburgen, das hast du mir schon mal erzählt, was ist denn das?
Na, das ist einfach ein Ort weiter. Da gibt's eine Ober- und eine Unterburg.
Aha.
Das ist ganz idyllisch gelegen, völlig vergessen, verloren, kommt nie jemand vorbei. Weil warum?
Warum heißt das Sachsenburg?
Kann man von der Autobahn, sieht man die obere, glaube ich. Ja, weil Sachsenburg heißt der Ort.
Mhm. Ach, da heißt direkt Sachsenburg der Ort. Nee, das ist mir da nicht begegnet.
Ja. Ich habe dir den Link geschickt.
Okay. Damals. Na, da muss ich mal.
Hast du? Ja, ja. Naja. Es ist immer so. Dann habe ich mal gute Hinweise für Mike ignoriert.
Dann muss ich mal in unserem als Buch erschienenen Chat nachlesen, wo der Link da irgendwie.
Sachsenburg ist. An der Schmücke.
An der Schmücke. Okay.
Ne? Das ist der Nachbar. Nee, okay, ich habe gelogen. Es ist nicht direkt der Nachbarort. Zwischen Bad Frankenhausen und Sachsenburg liegt noch Seehausen und Oldesleben.
Ja, das kenne ich.
Oldesleben kennst du.
Seehausen habe ich auch schon gelesen. Weiß nicht, ob ich da schon mal war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Gegend.
Gibt es beispielsweise auch die Wasserburg Heldrung. Ne?
Hm.
Und die Goethe-Schokolaterie-Erlebniswelt.
Aha. Na, die ja, Heldrunger Zwiebelbauern, die statten ja jedes Jahr den Weimarer Zwiebelmarkt aus.
Und die Grabungsfläche in Bilzingsleben.
Oh, ganz, wirklich hochbedeutend, Bilzingsleben.
Na?
Muss man, also wirklich in der Welt der Archäologie hochbedeutend. Hast du eigentlich gewusst, dass damals Farin Urlaub, der Sänger der Ärzte, angefangen hat, Archäologie zu studieren? Habe ich neulich gelesen.
Das stimmt, das habe ich auch schon gelesen gehabt. War das nicht so in dem Film mal erwähnt oder so?
Ich habe keinen Film gesehen, weiß ich nicht.
Na, da gab es doch mal so einen Ärztefilm.
Ach, okay.
Ende der 80er, Anfang der 90er irgendwie.
Ach, den hast du geguckt Ende der 80er oder was?
Nee, aber den haben wir im Musikunterricht mal geguckt.
Ach so, na, das war bestimmt halt so ein Freitag vorm Ferien. Ne,
ja, die, genau, richtig.
Ja, ich glaube nämlich im Lehrerstudium, ihr lernt nur das Einzige, was ihr lernt, ist Videorekorder bedienen.
Ich habe das auf jeden Fall oft hinbekommen mit stumpfen Draufschlagen, dass wir dann doch noch einen Film geguckt haben. Das hat funktioniert bei den Geräten, die wir noch hatten. Ah.
Paläovideografie heißt das Studienfach.
Aber ganz ehrlich, Mike, ich bin jetzt gerade noch mal auf Maps hier und gucke mir gerade die Gegend um Bad Frankenhausen an und stelle gerade fest, ich muss da mal wieder hin, weil zwischen Sondershausen, Bad Frankenhausen, in der Mitte da so dazwischen, in der Ecke, da war ich so auch noch nicht. Kloster Göllingen, Ruine der Arnsburg, Klostergut Bonrode. Das scheint schon nicht schlecht zu sein. Da muss ich mich nochmal umgucken.
Ja, nee, da gibt es ja wirklich vieles. Das ist ja mal ein Landstrich, der ist ja durchaus mal bedeutend gewesen.
Da gibt es auch einen chinesischen Garten übrigens, aber der ist jetzt schon. Nee, der hat noch ein paar Tage offen.
Da habe ich ein Bild, da gibt es immer ein Schild an der Autobahn, ne?
Genau. Und ich habe mich immer gefragt, wo ist der? Der ist nördlich von Sömmer da. Also, kleiner Ausflugstipp, guckt euch mal das Dreieck zwischen Sondershausen, Bad Frankenhausen und Sömmer da an.
Also Sömmer da ist schon hart, ne?
Da gibt's halt nichts. Ich war da Sömmer mal Mittagessen.
Okay, das Pösneck des Nordens.
Ach so, meinst politisch?
Nee, nur so. Also so an sich ist im Sommer da jetzt leider nicht allzu viel los.
Warst du mal in Greusen?
In Greusen, ja. Ja, na klar. Wir haben eine ganz gute Fußballmannschaft immer gehabt. Gegen die haben wir gespielt.
Ah.
Und ich als Veganer weiß natürlich, dass es da eine berühmte Wurstwarenfabrik gibt, Greusener Salami.
Ah, okay.
Sollte Begriff sein, aber mit all dem hat Christa Wolf nichts zu tun.
Das stimmt allerdings. Aber es gibt dort ein archäologisches Freilichtmuseum.
In Greusen?
Archäologisches Freilichtmuseum Funkenburg. Wieso weißt denn du sowas nicht?
Das habe ich dir doch schon mal erzählt, dass ich auf der Funkenburg war und dass du dir das unbedingt angucken musst.
Okay, 1:1.
Ja, war ich dort schon.
Okay, also ihr merkt, wir haben jetzt hier so ein kleines, so einen kleinen privaten Disput hier gerade miteinander gehabt.
Das ist aber wirklich cool, die Funkburg. Musstet ihr angucken. Wird von der Arbeiterwohlfahrt, ist dort der Träger. Kommst du da hin und da steht so ein AWO-Schild dran an so einer wirklich prähistorischen Holzburg. Irgendwie, es ist lustig.
Kann man sich da auch einmieten?
Da habe ich gefragt, wieso macht das hier die AWO? Ne, das wollte kein anderer machen. Da hat die uns das zugeschlagen. Aber sehr, sehr nett dort. Wirklich cool. Kann ich nur empfehlen als Ausflug. Es ist ein sehr, sehr schönes Freilichtmuseum.
Also, ja. Fahrt da hin. Da ist cool, die Ecke.
Genau.
So, jetzt aber, Christa Wolf.
Nach ihrem Abitur in Bad Frankenhausen, in der Gegend, die wir jetzt zur
Die offenbar zur ziemlich cool
unter die
ist,
Lupe,
ja.
Unter die Lupe genommen
Na, wir mussten uns doch da einfühlen, Mike, dass wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie es war, dort Abitur zu machen.
Absolut, absolut. Das war in Bad Frankenhausen der ausgehenden 40er Jahre sicherlich die gleiche Stimmung wie heute dort. Die hat dann in Jena und Leipzig Germanistik studiert. Ihre Diplomarbeit hat sie zu Hans Faller da geschrieben. Fand ich irgendwie lustig, weil irgendwie haben so ganz viele DDR-Autoren immer so einen Hang zu Hans Faller da. Erich Löst auch, war auch immer ein ganz großer Faller da Fan. Weiß ich nicht, kennst du, wer einmal aus dem Blechnapf frisst?
Von nee, Faller da? Ehrlicherweise nicht.
Dann hat auch eine ganz beeindruckende Biografie. Vielleicht auch mal was für
euch. Ich wollte gerade sagen, ne?
Und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann machst du es als Hausaufgabe dann demnächst. Naja, egal.
Ich habe dir eine Waffe an die Hand gegeben. War keine gute Idee.
1951 hat sie dann ihren Studienfreund geheiratet, den Gerhard Wolf, ne? Wozu sie Christa Wolf wurde. Dann habe ich mir überlegt, ich habe es mir ja angestrichen, aber eigentlich ist es auch schon ein bisschen komisch und anachronistisch. Zum Beispiel bei meinem letzten Kundenservice, bei dem Karelin, habe ich nicht erwähnt, wie viele Kinder er hat und wann er die gekriegt hat. Und jetzt bei einer Frau habe ich mir aufgeschrieben, wann sie ihre Töchter gekriegt hat,
wie die heißen. Das macht deswegen Sinn, weil es in der Biografie ja dann einen Bruch bedeutet.
Bei Frauen?
Hm.
Nein, ihrer nicht merklich, war ja eine DDR-Frau, ne? War gerade bei Intellektuellen, weiß nicht, die haben ja auch Anspruch auf den Kindergarten gehabt, die konnten da ja vielleicht zu Hause weiterschreiben, aber da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich fand es nur bemerkenswert, habe mich so selber dabei ertappt. Warum soll ich jetzt den Leuten erzählen, wie viele Töchter die hatte und wann sie die gekriegt haben? Bei einem Mann würde ich das auch nicht machen, ne? Irgendwie. Fand ich
also,
nur.
Ich schreibe es tatsächlich mit hin. Also ich finde das eigentlich immer relevant, wenn jemand... Also wenn die Kinder dann irgendeine Rolle spielen später im...
Ja, aber auch in bestimmten Biografieartikeln, ne? Wenn die jetzt so das oberflächlichere Format wie Wikipedia oder so, da steht das bei Frauen ganz oft da, bei Männerbiografien gar nicht.
Habe ich noch nicht drauf geachtet tatsächlich.
Ne? Also ich will jetzt hier überhaupt nicht einen Mikrofeministen irgendwie reiten oder so, aber fand ich
nur bemerkenswert. Der Mikrofeminismus wieder.
Mikrofeministisches Husten oder so. Na egal, also eine Tochter Annette, eine Tochter Katrin, in 50er Jahren geboren.
Das sind so richtige DDR-Namen.
Annette, findest du?
Ja,
Katrin, ja, zu der Zeit, ja.
Katrin heißt ja jeder. Das ist
ein Junge hätte wahrscheinlich Jörg gehießen.
Oder Jörg Jens oder sowas.
Oder Jens, ja. Na, Jens ist ein bisschen später, glaube ich. Jens war da noch ein bisschen. 53 bis 57 wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Schriftstellerverband, dann Cheflektorin beim Verlag Neues Leben. Also hat da durchaus schon Talent nachgewiesen auf dem Weg.
Oder es wollte einfach kein anderer machen, ne? Muss man ja auch sagen.
Boah, naja.
Wer hat schon Bock, Lektor zu sein? Da muss man sich die ganze Zeit mit der Scheiße anderer Leute auseinandersetzen. Also das ist eigentlich der undankbarste Job überhaupt in der im intellektuellen Leben.
Ja, also Cheflektor bei einem ostdeutschen Verlag ist jetzt, hast du vielleicht recht, ist wahrscheinlich kein Beruf, wo sie sich drum geschlagen haben. Irgendwie, ne? So.
Also ich denke,
ne?
Da also spielt da ja politisch auch eines mit rein. Ne? Du musst ja dann auch aufpassen, wie ein Schießhund, was da...
Komplett, absolut. Und das ist es ja. Also da hat Erich Löst mal an seinen Lektor geschrieben, also hat den so die Vorwürfe gemacht, ne, dass er ihn da nicht vorgewarnt hat mit irgendwelchen Verboten oder irgendwas und so. Und da hat er gesagt, also nach allem ziehe ich das hier so zusammen und irgendwie, du bist aber auch eigentlich nur ein armes Schwein. Aber ein armes Schwein ist halt auch ein Schwein. So war der Satz, den er da hingeschrieben hat.
Oh Mann.
Ja, fand ich einen sehr, sehr schönen literarischen Ausdruck. War dann Redakteurin bei der Neue Deutsche Literatur, also, sag ich mal, kulturgeschichtlich in der DDR eine sehr, sehr bedeutende Zeitschrift. Dann zog sie 59 nach Halle.
Ne? Wusste ich gar nicht tatsächlich.
Ja, war dort Lektorin beim Mitteldeutschen Verlag. Und gemäß den Leitlinien des Bitterfelder Weges, das war so eine, Bitterfelder Weg war in der DDR so eine kulturpolitische Konzeption, dass Arbeiter an Literatur rangeführt werden sollten und gleichzeitig sollten Literaten in die Betriebe dort arbeiten und das Leben der Arbeiter kennenlernen und darüber Romane produzieren. Das Einzige, was das gebracht hat, ist, dass die paar talentierten Arbeiter, die sie da herausgefunden haben, dann keinen Bock auf Arbeit mehr hatten, sondern auch Bohem geworden
genau,
sind.
Genau.
war dann im Ende, also war schon eine kulturpolitisch bedeutende Sache, aber im Endeffekt, naja, nicht ganz. Also sie hat da einen Zirkel schreibender Arbeiter betreut und sowas und hat aber dort, den Literaten hat das schon was gebracht, weil die haben ja das Leben der Arbeiter dort, wie sie es vorgefunden haben, so beschrieben. Ne?
Mhm.
Und das war eigentlich nicht das, was die DDR-Oberen hören wollten. Ne? Die haben gedacht, oh, na, da schreiben die, wie geil das hier bei uns im Sozialismus ist und wie gut es den Arbeitern geht und so. Aber so diese alltäglichen Probleme, ein Parteisekretär, der mit einer Jüngeren durchbrennt und seine altgediente Hausfrau zu Hause sitzen lässt und solche Sachen wurden da beschrieben. Und das passte ja nicht ins Bild vom sozialistischen Menschen irgendwie, ne? Die waren ja alle gut und überlegen moralisch. Aber mit den Erfahrungen schreibt sie ihr wahrscheinlich auch im heutigen Deutschland noch bekanntestes Buch von ihr, Der geteilte Himmel, 1963. Dann schreibt sie noch eine ganz interessante Novelle. 61 war das dann schon. Damit hat sie das erste Mal richtig was veröffentlicht. Die Moskauer Novelle, das ist eine Liebesbeziehung von einer Ostberliner Ärztin zu einem russischen Dolmetscher. Denkt man auch, ist relativ kontrovers aufgefasst worden, so in der Kulturpolitik, aber hat dafür einen Kunstpreis der Stadt Halle gekriegt. Also typisch DDR-Politik, du hast nie gewusst, ob du einen Preis oder, oder eine Degradierung kriegst. Ja, ja. So ungefähr. Dann ist sie nach Kleinmachnow gezogen und danach nach Berlin. Da, wo ich immer mit ihr zu tun hatte, auch im Rahmen meiner Doktorarbeit, hat sie was ganz, ganz Beeindruckendes gemacht auf dem 11. Plenum des ZK der SED, also wo sich wirklich die SED-Oberen vorgenommen haben, so einen richtigen kulturellen Kahlschlag hinzulegen. Ne? Das war noch unter Walter Ulbricht. Honecker hat da schon so an Ulbrichts Stuhl ein bisschen gesägt. Und um mal so richtig wieder Macht zu demonstrieren, haben sie beschlossen, wir hauen jetzt mal auf die Kultur irgendwie drauf.
Das ist sehr deutsch.
Ja, bis dahin war sie ein absolutes Musterziehpflänzchen. Ne? Hat da.
Aber war die politisch quasi auch streamlined?
Ja, ja, die ist, glaube ich, 59 schon. Nee, 49 ist sie sogar, glaube ich, schon in die SED eingetreten. Hm. Hm. 49 ist in die SED eingetreten, sag ich ja. War wirklich auch den rasanten Aufstieg, den sie da gemacht hat, ne? Cheflektorin und so weiter. Hm. Das ist eine geförderte Künstlerin-Biografie. Ne? Eine talentierte junge Frau, die da auch in Funktionärsstellen gefördert werden soll in der DDR. Also das muss man zu dem Zeitpunkt ganz klar sagen. Aber 65 stellt sie sich relativ naiv dahin auf dieses Plenum und verteidigt da die Kultur. Ne? Und auch besonders Werner Bräunig, ein Schriftsteller, der da richtig auf den Deckel kriegt und sich davon auch nicht mehr erholt, auch da dran zugrunde geht, da wird ein Alkoholiker.
Was heißt das jetzt?
Der hat einen Roman geschrieben, der den Oberen nicht in Kram passt und der wurde auf diesem Plenum auch abgekanzelt. Und sie hat sich aber hingestellt und hat das verteidigt. ne, okay. In ihrer Naivität, in ihrem guten Glauben an Sozialismus. Und er hat natürlich keine Ahnung gehabt, dass so ein Plenum minutiös vorbeschlossen ist. Ne? Dass da eigentlich alle Messen gesungen sind und sie steht da trotzdem noch da auf verlorenem Posten und redet dagegen. Ne? Besonders merkt man das, wie weit sie sich da vorgewagt hat, dass dann Anna Segers das Wort ergreift. Ne? Also wirklich eine Titanin der deutschen Literatur zu der Zeit, ne, unangreifbar, also selbst für Ulbricht oder so, die hätten nicht, also Zeitzeugen sagen, der hätte nicht mal gewagt, die zu belästigen, Anna Segers, ne, durch ihre Biografie als Antifaschistin, weltweit angesehene Autorin, zu der Zeit wahrscheinlich die bekannteste deutschsprachige Erzählerin. Mhm. Und die verteidigt da Christa Wolf, ne? Also so als mit so einem mütterlichen Instinkt. So, und das muss ziemlich beeindruckend gewesen sein, wie da so die Altvordere, so das ganz junge Pflänzchen da beschützt, weil sie gerade da komplett machtpolitisch auf dem Holzweg ist. Zwar irgendwie das Richtige macht, aber überhaupt nicht mitkriegt, was da los ist. Ne? Und durch diese Nachberichterstattung von dem Plenum, da wird nur ihre Gegenrede veröffentlicht, aber das, wogegen sie geredet hat, das wird in den Zeitungen gar nicht veröffentlicht. Ah, ja. Ne? Und die steht dann irgendwie da wie eine komplette Idiotin. Und da komme ich wieder zurück zu den kuriosen Phobien. Die entwickelt nämlich daraufhin eine Zeitungsphobie. Okay. Die ist deswegen auch in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung gewesen. Die konnte nicht aus der Kalten einfach irgendeine Zeitung lesen durch diesen Schock, wie da damals die Wirklichkeit so zurechtgebogen wurde.
Ach so, Zeitungsphobie nicht im Sinne von, sie konnte jetzt nicht mehr irgendwelche Zeitungsinterviews geben, sondern sie konnte selber das auch nicht mehr konsumieren.
Hat Angst vor Zeitungen gehabt.
Krass, was? Krass, okay.
Ja. Krass, ne? Ist so ein Detail aus der Biografie von Christa Wolf, was man jetzt nicht überall liest, aber ist schon eine krasse Sache. Trotzdem geht sie in der DDR nicht unter, produziert weiter Literatur, wird auch weiter gefüttert, gefördert.
Weißt du, ob das an der Gegenrede gelegen hat, also dass man sie quasi dort unterstützt hat?
Und nee, das sind die Wendungen der DDR-Kulturpolitik gewesen. Es hat ja dann nicht mehr lange gedauert, dann wurde Ulbricht auch abgesägt, Honecker war ein Hoffnungsträger, hat dann erstmal wieder die Künstler ein bisschen an der langen Leine gelassen und im Zuge dessen ist er als sehr, sehr talentierte Schriftstellerin halt so weiter mit durchgeflutscht, weil sie natürlich auch ein Vorzeigeobjekt da war, ne? Also weil Literatur von der Qualität hat in der DDR jetzt auch nicht jeder produziert oder jede produziert. 1968 hat sie sich geweigert, einen Brief vom Schriftstellerverband zu unterschreiben, der dem Einmarsch des Warschauer Paktes in der CSSR zugestimmt hat, ne? Also da hat sie auch klare Kante gezeigt. Muss man ehrlich sagen, also wirklich beeindruckend. Allerdings ist sie schon sehr, sehr privilegiert gewesen. Ne? Also gerade dann in 1972 zum Beispiel hat sie eine Reise nach Paris unternommen, war ab 75 mehrfach in USA zu Studien und Lehraufenthalten. Also ne, davon konnten DDR-Bürger ja eigentlich nur träumen. Ne? Hat 1977 nichtsdestotrotz den Brief gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns mit unterschrieben, ne, als einer der größten Namen, die da drunter standen. Das hat schon auch für einen Paukenschlag gesorgt. Da hat sie ein Parteiverfahren an Hals bekommen, hat eine strenge Rüge bekommen, ist dann selbst aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgetreten, weil ihre Freundin Sarah Kirsch die DDR verlassen hatte. Und da gibt es eine ganz literarisch sehr, sehr interessante Konstellation. Diese Zeit in den 70er Jahren, will ich nur mal den Literaturfreunden so ein bisschen nahelegen, diese Zeit der 70er Jahre, kurz vor der Biermann-Ausbürgerung, da beschreiben sowohl Sarah Kirsch als auch Christa Wolf so einen Sommer in so einer Künstlerkolonie aus zwei verschiedenen Perspektiven. Die beschreiben quasi so den gleichen Sommer. Und das ist so literarisch eine relativ seltene Situation, die man da hat, dass da zwei Künstlerinnen von der Qualität aus ihrer eigenen Perspektive so die gleichen Geschehnisse beschreiben. Und das kann man aber super miteinander abgleichen und wie verschieden die Sachen auffassen und die politische Situation verschieden einschätzen. So Sarah Kirsch, die ja quasi schon im Kopf weg ist, ne? Und Christa Wolf, die da zwar realistisch, aber trotzdem noch an die Sache glaubt und in der DDR irgendwie bleiben will. Das ist literarisch echt interessant, wenn man mal diese Berichte nebeneinander legt oder die Romane. Das eine ist ein Roman, das andere ist, glaube ich, ein Essay oder sowas. 1979 erhält Christa Wolf einen Georg-Büchner-Preis als erste in der DDR lebende Autorin. Ne? Also finde ich auch beeindruckend, dass da in den Biografien überall steht, als in der DDR lebende Autorin und nicht als DDR-Bürgerin oder irgendwie sowas, weil da steckt immer hinter dieser Formulierung die Aberkennung der Nationalstaatlichkeit der DDR mit drin. Hm. Ne? Das wird dann immer trotzdem noch in heutigen Formulierungen immer noch so mitgegeben. Ne? So, dass es eine in der DDR lebende Autorin war, aber eine Deutsche. Ne? Völlig ohne Wertung.
Nur, wenn du dich quasi als kulturell hervortust, dann kannst du ja gar nicht DDR-Bürger gewesen sein, ne?
Ja.
So nach dem Motto. Hm.
Genau. War 1981 Mitglied der Akademie der Künste in West-Berlin, 1984 Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Paris, macht Lesereisen nach Schweden, Finnland, Frankreich, USA, kriegt sogar einen Ehrendoktor der Ohio State Universität und so weiter und hat wirklich ein interessantes DDR-Leben, über das auch schon wahnsinnig viel erzählt ist. Ne? So richtig interessant wird es dann bei Christa Wolf so zur Wendezeit, also die ja quasi das eins der Flaggschiffe der DDR-Literatur ist und man muss es auch wirklich sagen, ideologisch, was in ihren Büchern geschrieben hat und von der Qualität her, ne, wenn man das heute liest, also du musst mal ein Christa-Wolf-Buch reinlesen, also solche Sätze, so würde heute jemand gar kein Buch mehr schreiben, da würden die Lektoren sagen, nee, da brechen die Leute ab mit Lesen, die Sätze sind viel zu lang, viel zu ausgeklügelt, viel zu formvollendet, das ist schon Wahnsinn, was die von der Sprache hat. Also da kann man ihr nicht an die Karre pissen. Ne? Das ist nicht irgendwie eine DDR-Autorin, die altbacken ist oder so, sondern die hat auch noch im geeinten Deutschland einen Haufen Relevanz gehabt. Ne? Hat 2002 einen deutschen Bücherpreis bekommen. Ja, die zählt halt auch 1989 war sie eine der Rednerinnen bei der großen Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November. Ne? Also schon auch so eine intellektuelle Wendepersönlichkeit, ne? Wie auch Stefan Heim und so weiter, hat sich aber immer dafür eingesetzt, für so eine Art, also nicht an den Ausverkauf der DDR, der BRD gegenüber, ne? Also Ausverkauf unserer materiellen und moralischen Werte, wobei man ihr, glaube ich, jetzt nicht zugestehen kann oder zutrauen kann, dass sie über die ökonomische Situation der DDR da abschließend eine Bewertung treffen konnte. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen und war sicherlich auch vom Gefühlsleben der normalen Leute, in Anführungsstrichen, in der DDR, die einfach 100 Euro zum Shoppen haben wollten,
entfernt. Ne? Wird das kritisch betrachtet, dieser Umstand?
Ich betrachte es kritisch, weil sie eigentlich richtige Sachen gefordert hat. Ne? Also drüber nachzudenken von einem Sozialismus mit menschlichen Antlitz, so diese ganzen utopischen Forderungen, die da irgendwie aufkamen. Aber ich betrachte es deshalb kritisch, weil es halt macht- und realpolitisch so weit draußen war zu dieser Zeit bei einem Volk, die einfach nur die D-Mark haben wollten und ein vereinigtes Deutschland und nicht irgendwelche Vertröstung in eine bessere Zukunft, die wir jetzt zusammen aufbauen werden. Ne? Irgendwie, also das war so dermaßen deplatziert, wenn man es an die Leute bringen wollte. 1993 gab Christa Wolf bekannt, dass sie von 1959 bis 1952 als IM Margarete bei der Staatssicherheit geführt wurde.
Na toll.
Dafür, das war natürlich ein gefundenes Fressen für die komplette Presse, ne, muss man 1959 bis 62, ne, da war die Stasi ja schon auf Hochtouren, aber auch nicht das, was sie Ende der 60er oder 70er oder 80er Jahren war. Da hat sie richtig, richtig auf den Deckel gekriegt und war natürlich ein gefundenes Fressen, wie ich schon sagte, für alle Kritiker. Hat dann aber auch ihre Akte veröffentlicht und da sind irgendwie drei Berichte drin, in denen sie sich ausschließlich positiv über die Beobachteten äußerten. Die Stasi hat dann auch gleich die Zusammenarbeit beendet, okay, weil sie sich dann dafür nichts versprochen hat irgendwie. Ne? Also es ist stattdessen gerät sie dann selber in den Fokus der Staatssicherheit, ne, und wird dann wirklich ab 1962, ne, wo sie wegen der Zurückhaltung, wie die Stasi sich ausdrückt, bei ihrer Berichtstätigkeit die Zusammenarbeit beendet wird, bis 1989 lückenlos observiert, ne, mit ihrem Mann zusammen.
Also ach so, sie hat sich sozusagen selber so ein bisschen in die Scheiße geritten damit.
Ja, na klar, also die hat... in ihrem naiven Glauben an das Gute des Systems hat sie sich damals verpflichtet, hat über die Leute, über die sie berichten sollte, positiv berichtet. Das war natürlich nicht, was die Stasi wollte. Die Stasi wollte irgendwelche Bettgeschichten oder irgendwas, womit sie Leute erpressen konnte. Oder, ne? Und das hat sie natürlich nicht geliefert und ist deshalb selber in Verdacht irgendwie geraten. Ne? Und ist dann eben observiert worden. Also gibt es 40, 50 Aktenbände von ihr, also wirklich laufende Meter. Ne?
Krass.
An Stasi-Material. Dann im weiteren Verlauf, da kam es zu dem sogenannten Literaturstreit, wo eben so dieses westdeutsche Milieu weiter auf ihr rumgehackt hat wegen der Stasi-Tätigkeit. Ne? Die CSU hat gefordert, dass ihr der Geschwister-Scholl-Preis der Stadt München aberkannt wird, der ja 87 verliehen wurde. Da hat sich die ältere Schwester von Hans und Sophia Scholl noch eingeschaltet und hat das verhindert. Also zu solchen Verwerfungen kam es da und das Ganze hat sie schon wahnsinnig, wahnsinnig getroffen. Ne? Sie hat sich dann immer mehr zurückgezogen, hat dann wieder eine Zeit in den USA verbracht, ist dann aber auch schon schwer erkrankt. So dass der Prozess fing dann so 92, 93 an, hat dann 93 ihre komplette Akte, wie gesagt, veröffentlicht. Heißt Akteneinsicht, das Buch. Also ist wirklich ganz interessant, wenn man das mal so eine Stasi-Akte Einsicht haben wollte. Hat dann noch ein paar ihren Amerika-Aufenthalt literarisch verarbeitet, auch in hochqualitative Literatur. Ne? Hat aber so ihren Fokus nie verloren. Die betrachtet das immer noch so von ihrer sozialistisch-utopischen Brille. Ne? So die Armut der Schwarzen, der Irakkrieg. Eben so diese Auswüchse des Kapitalismus, die sie da beschreibt.
Aber war das dann noch aktuell oder war das in der Zeit dann auch nicht mehr?
Ja, es ist ja aktuell, weil der Irakkrieg war ja aktuell und die Situation der Schwarzen war auch aktuell.
Nee, ich meine die Perspektive.
Die Perspektive, ja schon, also die hat das schon immer mit einer zukunftsgewandten Perspektive gemacht, aber es sind natürlich politische Utopien von... Ja, einer hochtalentierten Literatin, ne? Und nicht einer machtpolitisch orientierten Politikerin. Also, die solche Thesen von ihr, die werden ja eher auf Moralität abgeklopft und nicht auf Umsetzbarkeit, ne? Und das ist ja das, was man ihr vielleicht so ein bisschen vorwerfen kann. Also, sie hat jetzt keinen Politiker gehabt, dem sie ins Ohr flüstern konnte oder irgendwie so, ne? Es gab so einige Schriftsteller, die von denen sich Walter Ulbricht zum Beispiel hat beraten lassen oder irgendwie sowas. Das hat sie halt irgendwie
echt,
gehabt.
Ja?
Die hat auch einen Draht zu Honecker gehabt. Dem hat sie auch einen Brief geschrieben, als sie aus dem Schriftstellerverband der DDR-Sektion Berlin ausgetreten ist und so. Also so kurze Draht hat sie schon gehabt. Aber eben nicht so eine ideologische Inspiration für jemanden, der an einer Machtposition ist. Ne? Das hat sie nicht herstellen können. 2011 ist sie dann gestorben mit 82 Jahren. Und hat ein Ehrengrab der Stadt Berlin und es gibt auch in einigen Städten Denkmäler von ihr. Ne? Beschäftigt euch mal mit Christa Wolf. Ist wirklich jemand, der mir total am Herzen liegt. Eine wahnsinnig gute Schriftstellerin. Gar nicht so sehr wegen ihrer DDR-Biografie, sondern einfach wegen dem, was sie leistet. Ne? Wie sie schreibt, was sie für Geschichten erzählt. Leider, im heutigen Wust der Interviewveröffentlichungen als Bücher und Chatverläufe und Influencer-Bücher sträflich vergessen.
Ein bisschen verloren gegangen, da hast du recht.
Ja, ja.
Ja, ja. Mensch, das hat ja wirklich jetzt sehr gut gepasst, ne?
Es war eine Stelle in unserem Podcast so nach einer halben, dreiviertel Stunde, wo ich dachte, Mensch, das wäre jetzt die perfekte Überleitung, aber jetzt kann ich ja noch nicht in den Bogen kriegen.
Was für ein literarischer Podcast heute. Dankeschön,
ja,
Mike.
Ja, gut.
Sehr, sehr gut.
Ich mache mich da mal an meine Hausaufgaben, weil wenn man es gleich macht, ist es dann weg. Ne? Da muss ich es nicht
genau,
immer,
richtig,
nicht kurz vor der Stunde dann machen und wir hören uns dann nächste Woche, mein Guter. Ja. Ach ja, und noch ein bisschen Eigenwerbung, wenn ihr den Podcast hört. Da gibt es ein neues Video von HSB mit den Donuts zusammen. Wir haben uns zusammen einen Song gewagt. Das Ergebnis klingt weder nach Donuts noch nach HSB. Zieht euch das mal rein.
Sind da Konzerthörner drin?
Ich bin stolz drauf. Nee, da sind keine Konzerthörner
drin. Ist da ein Saxophon drin?
Ich glaube nur im Bild.
Na gut. Na, da sind wir doch aber alle mal sehr gespannt. Fazit gibt's dann in der nächsten Folge.
Alles klar, mach's gut.
Bis dann, danke dir.
Tschüss. Tschüss.
Dazu hätte ich irgendein Buch schreiben müssen, was zwei Menschen gelesen haben. Zu Ende.